Inforadio Podcast. Das Wissenschaftsjahr im Inforadio. Quod erat demonstrandum.
Verehrte An- und Abwesende, wenn ihr den Rundfunk hört, so denkt auch daran, wie die Menschen in den Besitz dieses wunderbaren Werkzeuges der Mitteilung gekommen sind.
So eröffnet Albert Einstein 1930 die 7. große deutsche Funkausstellung in Berlin und preist die göttliche Neugier und konstruktive Fantasie von Physikern wie Hans-Christian Oersted, James Clerk Maxwell und von Heinrich Hertz.
Man nehme zwei Drahtstücke und halte sie so, dass sie sich fast berühren.
So beginnt die Versuchsanordnung, mit der Hertz 1886 die Existenz elektromagnetischer Wellen nachweisen kann.
Und siehe da, immer wenn auf der ersten Funkenstrecke ein Funken überspringt, knistert es auch an der zweiten. Es scheint, als ob sie Signale empfängt.
Die Hertzwellen. Funkpioniere wie Marconi oder Popov erkennen die Chance, Informationen drahtlos übertragen zu können. Sie versuchen, via Welle Signale über weitere Distanzen zu senden, entwickeln Knallfunken und Maschinensender. Doch die können nur simple Ja-Nein-Informationen per Morsezeichen übermitteln.
Der Rundfunk hätte damit nicht leben können, denn der Rundfunk brauchte ja Sprache und Musik,
sagt Rainer Steinführ vom Deutschen Rundfunkmuseum. Den Durchbruch für den Hörfunk bringt erst die Entwicklung der Röhrensender. Nach Testläufen auf dem Funkerberg in Königs Wusterhausen kann das Berliner Voxhaus 1923 die erste deutsche Rundfunksendung ausstrahlen. Die Hörer scharen sich noch um sogenannte Detektoren, kleine unscheinbare Kästchen mit Buchsen für Kopfhörer, Antenne und Erde. Steinführ greift sich eins aus dem Museumsbestand.
Ich kann es ja mal kurz bedienen. Daran merkt man, dass es sofort quietscht, wenn man darauf herumarbeitet. Hört sich furchtbar an. Das liegt aber einfach daran, dass man mit einem kleinen Schieber auf einer großen Spule sich hin und her bewegt, um damit die Frequenz einzustellen.
Doch die Technik entwickelt sich rasant. 1924 findet die erste internationale Funkausstellung statt. 1926 wird der Berliner Funkturm eingeweiht. Die Kurzwelle sendet bald um die ganze Welt. Superhead-Empfänger erlösen die Hörer vom Frequenzsalat. In den 50er Jahren beginnt der Siegeszug der Ultrakurzwelle. Und dank Stereophonie erfährt der Hörer eine räumliche Klangwirkung. Doch trotz alledem, vom Funktionsprinzip her bleibt das Dampfradio weitgehend das alte, bis Mitte der 90er Jahre. Die Radioübertragung soll digitalisiert werden, Stichwort Digital Audio Broadcasting, kurz DAB. DAB verspricht den Hörern eine bessere Tonqualität und ein größeres Programmangebot. Die technischen Voraussetzungen sind da, aber die teuren DAB-fähigen Empfangsgeräte erweisen sich als Ladenhüter, denn noch gibt es das zusätzliche Programmangebot nicht. Daraus resultiert ein Kreislauf, erklärt Klaus Goldhammer, Kommunikationswissenschaftler und Medienberater.
Wenn Sie keine Endgeräte haben, haben Sie keine Hörer. Wenn Sie keine Hörer haben, macht es keinen Sinn, teure Programme zu produzieren. Heißt, es ist einfach nicht refinanzierbar, weil es dort keine Hörer gibt, weil es keinen Markt gibt.
Rasant wachsender Beliebtheit erfreut sich jedoch ein anderer Verbreitungsweg, das Internetradio. Allein in Deutschland gibt es bereits 2500 Webradiosender, die via Laptop und Handy von vielen empfangen und genutzt werden können. Fragt man Goldhammer nach dem Radiohören der Zukunft, gehören Webradios auf jeden Fall dazu.